Wenn man seit Pfingsten die Medien verfolgt hat, konnte man den Eindruck bekommen, dass Deutschland kurz vor einer Übernahme von singenden und gröhlenden neureichen Neonazis steht, die zu einem Dance-Hit Deutschland den deutschen Ausländer rausgegrölt haben. Bundeskanzler, Familienministerin, Innenministerin, alle haben sich empört gezeigt. Die Sänger des Liedes wurden an den Pranger gestellt. Es gab fast kein Halten mehr. Alles Anprangern, Schmähen und Beschimpfen schien legitim. Der Sylt-Skandal war geboren. Eine Woche später sticht der abgelehnte Asylbewerber Süleyman A. in Mannheim auf den islamkritischen Aktivisten Michael Stürzenberger ein. Der Polizist Ruven L. geht dazwischen und stirbt durch die Messerstiche des Angreifers. Stürzenberger landete nach schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Reaktionen hier fielen allerdings ganz anders aus. Zuerst wurde die Tat in den Medien und in der Politik am Rande kommuniziert. Dann wurde Stürzenberger als unversöhnlicher Islamfeind geframed. Und dann konzentrierten sich viele Medien auf eine Demo gegen rechts in Mannheim. Maximale Erregung auf der einen und maximale Verleugnung auf der anderen Seite. Was die Mechanismen hinter einer Skandalisierung oder Verharmlosung sind und welche Rolle die Medien dabei spielen, das bespreche ich nun mit Hans-Matthias Kiplinger. Er ist emeritierter Professor für empirische Kommunikationsforschung am Institut für Publizistik der Universität Mainz. Sein Forschungsschwerpunkt war die Darstellung von Skandalen in den Medien. Guten Tag, Herr Kiplinger.
Ja, guten Tag.
Ganz grundsätzlich mal, um uns da einzunorden und uns einen definitorischen Einblick zu verschaffen. Was würden Sie sagen? Was ist ein Skandal?
Ein Skandal ist ein Vorwurf, der emotionale Erregung auslöst bei einem hinreichend großen Kreis von Personen.
Was ist nach Ihren Erfahrungen denn der häufigste Skandalgrund und die häufigste Skandalursache in Deutschland, so rückbetrachtet die letzten so 10 bis 15 Jahre?
Ursprünglich war der typische Skandal in Deutschland verbunden mit Geld, mit illegalen oder illegitimen Geldzahlungen. Also da nenne ich nur Helmut Kohl und die Anprangerung aus den eigenen Reihen. Angela Merkel war da nicht in der ersten Reihe, aber immerhin intensiv beteiligt. In England ist es was ganz anderes. In England ist es normalerweise, hat es mit Sex zu tun. In Frankreich ist es wieder was anderes. Da hat es meistens etwas zu tun mit Nationalstolz, also Verletzung des Nationalstolzes. Es gibt also verschiedene Skandalkulturen und bei uns ist eben Geld ein wesentlicher Punkt.
Was würden Sie sagen, in Anbetracht der letzten 10 Tage, die wir da so erlebt haben, hat sich das gewandelt, diese Skandalkultur? Gibt es noch etwas anderes außer Geld, was in Deutschland in den letzten Jahren stärker geworden ist?
Ja, wir haben ja seit vielen Jahren eine intensive Diskussion über die Zulässigkeit oder Verwerflichkeit von illegaler Einwanderung und über die Zulässigkeit und Verwerflichkeit von Ausschaffungen, wie die Schweizer das nennen, also von Abschiebungen. Und hier ist ein Feld, das seit einigen Jahren, vor allem durch die illegale Zuwanderung über Ungarn, vor einigen Jahren in der Ära Merkel, hier ist ein Feld, das virulent geworden ist, aber früher nicht virulent war. Heute ist es virulent.
Was wird an der Stelle skandalisiert? Das Nichthandeln der Politik oder das darüber sprechen, dass es illegale Einwanderung gibt?
Es wird eher skandalisiert die Kritik an der illegalen Einwanderung. Die Kritik an der illegalen Einwanderung ist skandalfähig, weil nämlich inzwischen ein Klima entstanden ist in Teilen der Bevölkerung, dass die Einwanderung um fast jeden Preis akzeptabel findet. Diese große Wende kam in der Ära Merkel, als diese Einwanderungswelle aus Syrien kam, Leute, die mit Recht einwandern wollten hier, weil sie echt bedroht waren. Aber das hat sich verselbstständigt.
Als Sie die Meldung über das Sylt-Video oder das Sylt-Video selbst vielleicht sogar gesehen haben, haben Sie da schon vermutet, was mechanismenartig jetzt in der Berichterstattung und in der Empörung auf uns zukommt?
Ja, natürlich. In Deutschland ist diese Art von nationale oder nationalistische Selbstbejubelung ein Tabu. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Ich bin überzeugt, in Amerika würden zwar einige Leute den Kopf schütteln, aber das würde keinen Skandal produzieren. In England auch. Also ich glaube, das ist eine typisch deutsche Entwicklung, die ist 5, 6 oder 10 Jahre alt.
Gehen wir das mal ganz technisch an und dröseln wir das ein bisschen auf. Was war das Prinzip dahinter und was sind vor allem die Mechanismen dahinter?
Also die Mechanismen ist Mitläufertum. Wenn eine Sache mal etabliert ist, dann gibt es einige lautstarke Wortführer und einen Haufen Mitläufer, die sozusagen sich da auch profilieren wollen. Und das Prinzip dahinter ist, ja, wenn man das Prinzip nennen will, aber der Kern ist, dass in Deutschland ein als übertrieben empfundener Nationalstolz skandalös erscheint. Und das hat mit der deutschen Geschichte zu tun, in der dieser Nationalstolz sozusagen Programm war und in das Verhängnis geführt hat. Das ist ins Gegenteil umgeschlagen.
Was würden Sie sagen, welche Rolle haben die Medien bei diesem Skandal beziehungsweise bei dieser Skandalisierung? Da ist ja immer noch ein Unterschied zwischen dem eigentlichen Skandal und dem eigentlichen Missstand. Das haben Sie auch in einem Vortrag mal erwähnt. Und das ist Gegenstand Ihrer Forschung gewesen. Wie lief das ab?
Nun, man muss sehen, in den Medien dominieren, ich sag mal, Personen, die eher links als rechts stehen. Und alles, was mit nationalem Stolz zu tun hat, trifft hier auf ein ganz sensibles Feld. Also hier hat es was mit den Medien zu tun. Und das Zweite ist, man muss sich ja auch vorstellen, die Rundfunkanstalten, darum geht es zunächst mal, die werden ja beliefert von vielen freiberuflichen Mitarbeitern. Und diese Mitarbeiter, die wollen auf den Sender, die wollen Geld verdienen, die wollen sich profilieren. Und natürlich spielen diese Mitarbeiter die Sache hoch, die spielen die in den Vordergrund, wo unbeteiligter Beobachter vielleicht die Schultern zucken würde und sagt, naja, was soll das denn? Ist doch im Grunde alles lächerlich. Ja? Aber der freie Mitarbeiter oder einige von ihnen, die wollen natürlich damit auf den Sender, denn das ist ihre Zukunft und deshalb wird es eben entsprechend hochgespielt.
Kommen wir zum Messerangriff in Mannheim. Welchen Unterschied in Sachen Skandalisierung sehen Sie denn da?
Der Messerangriff ist ja eine ganz andere Ebene von Kriminalität. Hier geht es ja um das Prinzip, soll man ausschaffen, wie die Schweizer sagen, soll man Verdächtigte oder problematische Personen in ihre Heimat abschieben. Das wäre in dem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, Afghanistan gewesen. Oder ist das illegitim? Und gerade alles, was Afghanistan betrifft, ist in Deutschland praktisch ein Tabu. In Afghanistan, da kann man niemand abschieben. Zumindest ist das die vermutete Mehrheitsmeinung der Deutschen. Ob das wirklich die Mehrheitsmeinung ist, ist eine andere Frage.
Wie lange werden solche Skandale denn hängen bleiben und wovon hängt das ab, Ihrer Meinung nach?
Also hängen bleiben die Skandale an den Betroffenen endlos lange. Wir haben Studien gemacht über Betroffene und diese Betroffenen, das waren knochenharte Typen, die in der Öffentlichkeit stehen und Erfahrungen haben. Es waren Wirtschaftsführer, Politiker, auch einige Journalisten. Das hängt diesen Leuten monatelang in den Knochen. Die Idee, die haken das ab, die sind das ja gewohnt, das ist völliger Unsinn. Ich hatte Gespräche, meine Mitarbeiter, Gespräche mit einigen führenden Politikern und führenden Wirtschaftsgrößen. Das glaubt man nicht, wie die darunter leiden. Die geben das ungern zu, aber wenn man länger mit ihnen spricht, dann kommt es doch raus. Es gab einen deutschen, heute würde man sagen CEO und Vorstandschef einer großen Unternehmung. Da hatte ich bei dem Gespräch, das ich Monate später mit ihm hatte, den Eindruck, wenn ich jetzt ein falsches Wort sage, dann bricht er in Tränen aus. Das ist nicht übertrieben. So war das. Ja. Also er war unglaublich betroffen, obwohl er unschuldig war. Er war in den Bergen und konnte nicht reagieren und hat Vorwürfe über sich hören lassen. Er sei hartherzig und das hätte alles gar nicht interessiert. Er hat es gar nicht erfahren, aber das konnte er nicht kommunizieren. Ja. Er sah sich als Gefangener von unbilligen Vorwürfen, gegen die er sich nicht wehren konnte.
Andersrum, wenn wir jetzt danach fragen, die Ereignisse in Mannheim, die werden ja jetzt eigentlich nicht zum Skandal gemacht, sondern sie werden eigentlich eher bagatellisiert und eigentlich eher heruntergespielt oder keiner hat sich so richtig getraut und traut sich eigentlich bisher, das ganz große Fass aufzumachen, die große Diskussion anzuleiern. Deswegen auch die Frage von dieser Seite betrachtet, wie lang wird denn dieser Skandal überhaupt noch diskutiert werden, beziehungsweise hat es überhaupt in Deutschland das Potenzial zum Skandal?
Ich denke, nein. niemand in den Medien, auf die kommt es ja hier an, oder kaum jemand in den Medien hat ein Interesse daran, diesen Vorfall zu skandalisieren. Denn man würde sich ja, wenn man das versucht, leicht verdächtig machen, dass man ja ausländerfeindlich ist, dass man kein Verständnis für die besondere Lage eines solchen Menschen hat, der wohl aus Afghanistan kommt. Also derjenige Journalist, der das relativieren würde, der würde sich selbst in Gefahr bringen.
Was wird aus Ihrer Sicht jetzt kommen? Also womit rechnen Sie, wie wird dieser Skandal, der noch keiner ist, abgebogen werden? Also welches Medienphänomen wird auftreten, zu welchem Zeitpunkt, wenn Sie da, dann müssen Sie ja kein Prophet sein. Sie sind ja in dieser Materie drin und wissen, wie man quasi einen Skandal auch abfedert, oder?
Also meiner Meinung nach, Mannheim wird sehr schnell verschwinden, es sei denn, es geschieht etwas vollkommen Neues, ja. Es wird etwas bekannt aus der Biografie des Täters, was ein neues Licht auf die Sache wirft. Aber ansonsten wird das keine 2 Tage mehr dauern.
Maximale Erregung auf der einen und maximale Verleugnung auf der anderen Seite. Wie funktionieren Skandale? Über dieses Thema unterhielt ich mich mit Hans-Matthias Kiplinger. Er ist emeritierter Professor für empirische Kommunikationsforschung am Institut für Publizistik der Universität Mainz. Herr Kiplinger, herzlichen Dank für Ihre Ausführung und für Ihre Zeit.
Ja, gern geschehen. Ich danke Ihnen.